Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo, ich bin Anne-Sophie Schmidt. Herzlich willkommen zu dieser Echtzeitausgabe. Das Geräusch kennt man ja, ne? Wieder was kaputt gegangen. Meistens ärgern wir uns dann erstmal, aber Dinge kaputt zu machen, das kann eigentlich auch Freude bereiten. Wie das geht, erfahren wir in dieser Echtzeit. Smash, die Freude am Kaputten. Hier schon mal im Schnelldurchlauf.
Smash. Englisch für zertrümmern, zerschmettern, kaputt machen. Jugendsprachlich für Geschlechtsverkehr haben.
Das Interessante an einem Rage Room ist eigentlich die Balance zwischen dem Echten und dem Unechten, die da stattfindet.
I'm about to smash a couple burgers.
Smash Burger.
Man formt das Fleisch nicht vor, sondern man nimmt so ein Bällchen, legt das auf die Grillplatte und drückt das dann runter. Also das ist dann der Smash.
Stellt sich nur die Frage, wen ich vor euch heute smash.
Weil ich mit den Bildern, den gesellschaftlichen von Sex nicht übereinstimme, bin nicht ich falsch und ich kaputt, sondern die gesellschaftlichen Ansprüche sind irgendwie kaputt.
Scherben, ein ganzer Eimer voll. Beatrice Kasungu macht Glasrecycling zu einer Kunst.
Die Echtzeit, wie immer, ein Thema in vier Facetten. Und in dieser Folge geben wir uns der Zerstörungslust hin. Denn Zerstörung kann auch produktiv sein, beim Kochen, in der Kunst. Und es kann auch befreiend sein, festgefahrene Vorstellungen aufzusprengen, zum Beispiel beim Sex. Aber als allererstes gehen wir mal in den Rage Room. Dinge kaputt machen, das passiert uns ja meistens eher aus Versehen. Absichtlich Sachen zerstören dagegen, das machen wir als Erwachsene nur noch selten. Genau darum geht es in sogenannten Rage- und Crash-Rooms. Das sind Orte, an denen es nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht ist, dass alles kurz und klein geschlagen wird. Bleibt nur die Frage, was daran eigentlich Spaß machen soll, Gegenstände klein zu hauen und warum Menschen sogar Geld dafür bezahlen. Vera Klocke hat es für uns ausprobiert und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Vera.
Hallo.
Vera, wo bist du denn fündig geworden in Berlin?
Ja, der Raum, in den ich gefahren bin, der Crash Room, der liegt in einem Industriegebiet im Norden von Berlin. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass es so eine große Halle sein wird, die unpersönlich gestaltet ist und wo es so darum geht, ganz viele Personen schnell durchzuschleusen, also möglichst viele JGAs zum Beispiel, Junggesellenabschiede, die da wie so Events feiern. Der Crash Room ist dann aber in so einem alten, eher kleinen Haus mit Garten untergebracht. Und in einer Hälfte davon ist dann der Crash Room, in dem man Dinge zerstören kann.
Und wie sieht so ein Crash Room dann aus?
Dem Raum selber sieht man auf jeden Fall an, dass da drin viel und oft zertrümmert wird. An der Wand blättert zum Beispiel der Putz ab, weil da schon ziemlich viele Teller an die Wand geworfen werden. Und imposant fand ich aber vor allem die Anzahl der Werkzeuge, die da rumstehen.
Also hier sehen wir Vorschlaghammer, Spaltäxte, einen Spaten, ja, kleine Äxte, große Äxte, kleiner Hammer und großer Hammer, Brecheisen, Moniereisen, Knüppel diverser Art. Ja, Baseballschläger nicht, weil die zu schnell kaputt gehen, aber ich habe hier Tischbeine, die halten ewig.
Das ist Christian Block, der betreibt den Crash Room seit 9 Jahren und er baut für alle seine KundInnen immer wieder so ein ganz neues Setting auf, also zum Beispiel ein Wohnzimmer oder ein Büro, das dann von den Personen, die kommen, zertrümmert werden kann. Das, was ich gesehen habe, war so eine Wohnzimmer-Einrichtung im Stile von Arche Rustikal. Dazu gibt es dann auch Porzellan in der Vitrine und kleine Häkeldeckchen, das heißt, das ist schon sehr kleinteilig und liebevoll inszeniert und gestaltet.
Also der Tisch kommt dann hier so ins Zentrum, die Stühle drumherum. Dann hier die großen Möbel. Wenn ich eine Vitrine habe, kommt die direkt in die Mitte und wird dann abdekoriert alles. Und genau, so dass es aussieht wie ein Wohnzimmer. Ne? Ich will halt nicht, dass es kalt aussieht wie in so einer Industriehalle, wo man denkt, ja, man kommt da hin und wird so Massen abgefertigt. Sondern das Auge schlägt mit und die Leute fühlen sich halt wohl, wenn sie sehen, ah, da hat sich jemand Mühe gegeben.
Das Auge schlägt mit, alles klar. Und wohlfühlen soll man sich auch. Das ist ja doch irgendwie überraschend. Ich hätte auch eher so einen Raum erwartet, der funktional eingerichtet ist. Warum ist das denn so wichtig, dass man diese liebevoll gestalteten Settings hat?
Ja, ich glaube, der Reiz besteht wirklich darin, dass man in sowas Heiles und Wohnliches reinkommt und dass man das dann eben zerstören darf.
Also so ein Reiz des Verbotenen, oder wie?
Ja, genau. Also man soll plötzlich die Regeln, die man über Jahre gelernt hat, brechen. Und gleichzeitig ist ja auch das Versprechen davon, dass man seine Fantasien ausleben kann. Das heißt, dass man im Alltag zum Beispiel zu Hause oder im Büro alles kurz und klein schlagen möchte, aber nie darf. Und hier in diesem Raum kann man diese Impulse und Gelüste dann ausleben. Und ich musste mich auch ziemlich überwinden zuzuschlagen, weil einem eben total bewusst ist, dass man mit jedem Schlag Schaden anrichtet, der auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Und hast du auch was zerschlagen und was hast du dir da gegriffen?
Ich habe so eine kleine Axt erst genommen und dann den Vorschlaghammer und habe den Ständer von einem Tisch zerschlagen, vor allem, der ziemlich massiv war.
Hört sich ja schon ganz beeindruckend an.
Ja, interessant ist, dass man sich überlegen muss, welches Werkzeug man für welchen Gegenstand am besten auswählt. Und darin liegt auch so ein großes Spaßpotenzial, dass man relativ schnell so eine gewisse Expertise entwickelt. Und super befriedigend ist auch die akustische Komponente. Also die Frage, wie klingt etwas? Sehr angenehm fand ich zum Beispiel das Klirren von Glas und Spiegeln, aber auch dieses besonders Dumpfe von Massivmöbeln.
Das ist ja so ein durch und durch inszenierter Raum. Ich frage mich da, ob überhaupt echte Gefühle möglich sind in so einem Rahmen, beziehungsweise ob man sich da überhaupt wirklich so richtig fallen lassen kann.
Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass man das im Wahn total schnell vergisst. Ich habe aber die Kulturwissenschaftlerin Marie Simons befragt. Die forscht unter anderem zu Körperlichkeit und Spektakel in der populären Kultur.
Ich würde sagen, das Interessante an einem Rage Room ist eigentlich die Balance zwischen dem Echten und dem Unechten, die da stattfindet. Also ich kann in dem Moment die Gefühle, die Affekte, die Emotionen total ausleben, weil mir bewusst ist, dass dieser Ort nur dafür hergestellt wird. Und deshalb ist die Inszenierung dieser Räume auch so wichtig, weil der Raum erstmal erzählt, ich bin da, um zerstört zu werden.
Mich erinnert das Ganze auch irgendwie total an Fight Club und Filme, in denen Männer sich verprügeln. Ist die Frage, sind diese Rage- und Crashrooms vielleicht einfach sowas wie die Möglichkeit für alle mal Gewalt zu erleben, beziehungsweise auch einfach mal zuzuschlagen?
Ja, ich glaube schon, dass diese popkulturellen Erzählungen so eine Sehnsucht mitgeprägt haben. Aber ich würde schon sagen, dass ein entscheidender Unterschied ist, dass es bei Fight Club und anderen Filmen ja wirklich um das Kämpfen miteinander und Gewalt an einer anderen Person geht. Und im Crashroom richtet sich die Gewalt eben ganz konkret gegen Dinge und materielle Kultur. Und Christian Block hat auch erzählt, dass Personen manchmal sogar eigene Dinge mitbringen, um die dann in dem Raum zerschlagen zu können.
Ich hatte auch schon jemanden, die hat den Krebs besiegt und ihre Therapiebücher mitgebracht und die rituell so richtig mit Freunden zerrissen, auch unter Tränen und so einen richtigen Abschluss gefunden. Das war besonders ergreifend.
Und in diesen Fällen, wenn Personen selber Dinge zum Zerschlagen mitbringen, dient der Raum vor allem als Kulisse und natürlich auch als Ort, der eine gewisse Privatsphäre bietet.
Weil man beim Ausrasten nicht vom eigenen Umfeld beobachtet wird, oder?
Ja, und ich glaube auch vor allem nicht gehört wird.
Okay, das heißt, es geht eigentlich darum, ungestört zu sein, so eine Art Safe Space zu haben, in dem man auch mal schreien kann.
Ja, in Japan gibt es ja auch so eigene Schreiräume, die werden immer wieder auch als Vorbilder für die Wuträume genannt, auch von Christian Block. Und was diese Einrichtungen eint, ist das Versprechen von einem Raum, in dem Handlungen keine Konsequenzen haben. Das heißt, ich kann für einen bestimmten Zeitraum und in einem hergestellten Rahmen etwas machen, wofür ich danach sozial nicht verurteilt oder bestraft werde. Und ganz wichtig auch dabei, ich kann diesen Raum danach wieder verlassen und wirklich auch geografisch hinter mir lassen. Und in Film und in der Popkultur sind Rage Rooms mittlerweile auch sowas wie ein eigenes Motiv eigentlich geworden, um die wahre Gefühlswelt von Figuren zeigen zu können. Also mir ist zum Beispiel sofort eine Szene aus der Netflix-Serie Working Moms eingefallen.
Look, I can't change why you feel pain, but I can give you a place to put it.
What?
Ja, in der Serie geht es um eine Gruppe von Freundinnen, die versuchen, Mutterschaft und Arbeitsleben zu navigieren. Und in der Szene, die wir gerade gehört haben, wird die Protagonistin Anne Carlson von ihrem Mann mit einem Besuch im Rage Room überrascht.
Und dann verarbeiten sie da ihre Elternschaft.
Ja, genau. Also es geht darum, dass diese beiden Personen eben als Eltern die ganze Zeit in der Verantwortung sind und das Gefühl haben, permanent sich kontrollieren zu müssen. Und hier in diesem Rage Room können sie dann alles mal so kurz und klein schlagen. Das ist auch so ein sehr liebevoll eingerichtetes Wohnzimmer. Und in der Serie ist das so ein wichtiger Moment, damit das Paar wieder zusammenfindet. Marie Simons sagt, dass es bei den Rage Rooms und Crash Rooms auch ganz entscheidend ist, dass das in Gruppen passiert.
Das Wichtige daran, eben mit mehreren Personen dahin zu gehen, ist, dass durch das gemeinsame Ausleben und auch das gemeinsame Teilen von diesen starken affektiven Emotionen, die da ausgelebt werden, dass es so ein klares Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Und das ist eine ähnliche Strategie wie bei anderen Formaten in der Pop- und Unterhaltungskultur, wo ich eben durch das gemeinsame Zuschauen, auch zum Beispiel bei einem Konzert, aber durch das gemeinsame Mitsingen, durch das gemeinsame Mitweinen und in dem Fall vielleicht Schreien zu einer Gruppe zusammenwachse und dadurch die Emotionen auch nochmal gesteigert erlebe, weil sie von anderen geteilt werden und die mir auch gleichzeitig spiegeln, was hier gerade passiert.
Das heißt aber, man kann da nur als Gruppe hingehen, wobei du da ja als Einzelperson warst, oder?
Ja, genau. Man kann den Raum auch auf jeden Fall einzeln mieten. Ich war auch alleine da. Das liegt aber vor allem daran, dass Christian Block das total wichtig ist, die Privatsphäre der Personen zu schützen und eben sagt, dass das total wichtiger Moment ist, dass man eben nicht dabei beobachtet wird. Das heißt, die Leute werden da wie so nacheinander auch erst drangenommen.
Du bist jetzt schon auf Frauen eingegangen, die das machen, wobei ich denken würde, so körperlich ausgelebte Wut unter Frauen wird gesellschaftlich viel eher sanktioniert. Also dieses Bild vom Kaputtmachen ist doch sehr stark männlich geprägt, oder?
Ja, das ist auch das, was sich da medial vermittelt, wenn man jetzt nach Crashrooms sucht. Da gibt es zum Beispiel Werbung, Boys will be Boys zum Beispiel und auch so ein frauenfeindlicher Sprech wie sei kein Mädchen und schlag alles kurz und klein, Zitat. Also das heißt, es gibt so das Versprechen, dass man hier so richtig Hand anlegen kann, wie es sich, auch Zitat, für echte harte Jungs gehört. Und das heißt, die Vermarktung ist in Teilen sehr misogyn und die Anbieter profitieren auch stark von der Reproduktion von speziellen Gender-Stereotypen.
Und deckt sich das dann mit der Realität? Also sind in diesen Rage-Rooms vor allem viele Männer?
Anscheinend nicht. Christian Block sagt sogar, dass zu ihm mehr Frauen kommen. Er sagt, es sei eher so 60% Frauen und 40% Männer. Und bei TikTok ist mir das auch aufgefallen. Da gibt es auf jeden Fall viele Videos von Nutzerinnen, die sich beim Zertrümmern von Dingen im Rage-Room zeigen. Und da schwingt dann mit, dass es um Wut und Rache an Männern geht, von denen sie zum Beispiel betrogen worden sind. Und popkulturell interessant daran ist, dass viele der Videos mit Musik von Billie Eilish und Taylor Swift unterlegt sind.
Wie passt das zusammen?
Ja, Taylor Swift im Speziellen ist ja bekannt dafür, ihre Ex-Beziehungen in Songs zu verarbeiten. Da geht es oft darum, wie sie durch die Verletzungen von Männern stärker geworden ist und eben diese Männer und diese Beziehungen hinter sich lässt. Das heißt, da geht es um eine Art der Selbstermächtigung, die dann auch die jungen Frauen in den TikTok-Videos zu erleben scheinen.
Das klingt ja wiederum dann ganz gut und so, als würde da auch so ein feministisches Potenzial in Rage Rooms stecken. Stimmt das?
Ja, die Räume und Strategien können bestimmt feministisch angeeignet werden und auch für Einzelne empowernd wirken. Ich habe aber auch den Eindruck, dass durch diese Wuträume teilweise auch so ein Status quo der Unzufriedenheit stabilisiert wird.
Wie meinst du das?
Na, in den Crashrooms in Berlin reisen neben Privatpersonen und JGAs, also Junggesellenabschiede, auch immer wieder ganze Bürogemeinschaften an, die das als Teambuilding-Maßnahme machen. Das heißt, man reist mit seinen Kollegen in ein Industriegebiet, um dort dann die echten Gefühle, die man bei der Arbeit unterdrücken muss, ausleben zu können. Und das hat dann schon so einen dystopischen Moment, weil es nicht versucht, die Gesamtsituation zu verändern, sondern nur für einen Moment eben die Arbeitssituation oder das Leben erträglich zu machen. Also das Problem, mit den eigenen Gefühlen umzugehen, das lösen diese Räume maximal zeitweise.
Also keine wirklich nachhaltige Strategie, um die Wut an der Wurzel zu packen. Vielen Dank, Vera Glocke, für diesen Einblick in die Gefühlswelten in sogenannten Ausrasträumen.
Dankeschön.
Smash ist das Thema dieser Echtzeit und die kulinarische Antwort darauf sieht man, zumindest in großen Städten, gefühlt an fast jeder Ecke. Imbisse, die in grellen Farben mit einem ganz besonderen Gericht werben, dem Smashburger. Auf den ersten Blick klingt das ja wie so eine Weiterentwicklung der Gourmetburger, die sich vor 10 Jahren rasant verbreitet haben. Aber die Frage ist, steckt da mehr dahinter? Es scheint jedenfalls wieder eine Art Burgermanie zu geben. Und in Berlin sogar an diesem Wochenende ein entsprechendes Festival, die Burgermania. Und auch bei YouTube, TikTok und Co. sieht man derzeit überall die gesmashten Burger. Höchste Zeit also, dass die Echtzeit dem mal nachgeht. Und zwar vor Ort. Mit dem Kultur- und Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter habe ich mich vor dieser Aufzeichnung in einem Smash-Burger-Laden am Berliner Prenzlauer Berg getroffen. Hallo Daniel.
Ja, hallo.
Wo sind wir hier?
Wir sind bei einem Laden namens All In, ein sehr puristischer Burgerladen. Bestellen wir nochmal, oder?
Na, dann gehen wir mal rein. Was nehmen wir denn?
Also okay. Ich hätte gern einmal den Single, einfach Fries dazu und einen Vanilla Shake nehme ich auch noch.
Ich bin ja Vegetarierin, ich nehme den Nasty Veggie und auch einmal die Fries.
Ja, mal sehen, wie fastfoodig das Ganze ist und wie schnell das jetzt geht. Denn der Unterschied zum Gourmet-Burger soll ja auf jeden Fall auch sein, dass es halt so genuines Fastfood ist, nur dann vielleicht noch ein bisschen hochwertiger oder so. Und der hat dir dann gerade auch gesagt, dass es sich gar nicht um einen genuinen Smash-Burger hier handelt, sondern um so einen Hybrid wahrscheinlich.
Ja, also wir haben ja gesagt, sie werden nicht ganz so platt gedrückt, wie das eigentlich der Fall ist.
Aber anscheinend gibt es dann in der Szene nochmal so Binnendifferenzierung, wie platt sowas sein darf. Was mir auch aufgefallen ist, du hast jetzt einen Burger, der heißt Nasty Veggie bestellt und dass das Wort Nasty dann irgendwie positiv besetzt wird, das scheint mir auch so im Fastfood-Kontext so eine neuere Sache zu sein. Also Smash geht mit Nasty einher.
Naja, und auch so dirty, ne? Genau. Dass es halt so rough and dirty ist.
Rough, dirty, nasty.
Die dirty fries.
Also irgendwie gibt es schon so eine Rhetorik des nicht vielleicht bösen, aber fiesen und unanständigen.
Ich glaube, da ist was fertig. Wir werden hier angelächelt. Okay, also sogar Daniel bringt hier eine rote Tüte, wie man das auch von so einem normalen Fastfood-Laden erwarten würde, wenn man was mit nach Hause nimmt.
Die Fries kommen jetzt hier in so Pappbechern auf.
Wie in so einem Trinkbecher.
Dann identifiziere ich jetzt mal unsere Burger.
Also ich finde so von der Verpackung sieht der gar nicht so groß aus.
Ja, es scheint schon der Verpackung der Größe nach wirklich ein richtiger Fastfood-Burger zu sein. Also sowas, was man irgendwie in den entsprechenden Ketten bestellt. Total puristisch, wenig drauf, aber wickeln wir doch jetzt einfach mal aus. Mhm. Das ist tatsächlich nicht super dünn gedrücktes Fleisch, aber dünn gepresst und an den Rändern so knusprig. Dann ist da drauf so eine Scheibe Käse, so American Cheese, so Scheiblettenkäse eigentlich, so Käseimitat, muss man ja fast sagen. Und dann sehe ich jetzt noch eine Soße und so Gürkchen und Zwiebeln. Das war es dann aber auch schon. Im Grunde so ein Fastfood-Revival, ziemlich reduktionistisch und ja, den man tatsächlich einfach essen kann, ohne dass er auseinanderfällt, also relativ zügig, weil er eben nicht so viele Komponenten hat und wo sich einfach alles mit dem Brötchen zu so einem Klumpen verbindet. Ne?
Mhm. Ich finde auch, kommt irgendwie wie so ein klassischer Burger daher, aber was hat es denn jetzt mit diesem Smash auf sich?
Also wird an den Rändern und vor allem dann auch irgendwie schnell brät. Das hatte früher natürlich auch irgendwie hygienische Vorteile. Das Ganze dann eben zwischen diesen Kartoffelbrötchen, die halt die Soße gut aufsaugen. Ja, das sind so Industriebrötchen, die dann halt irgendwie pappig sind und das Ganze irgendwie auffangen.
Das Brötchen leuchtet so schön orange, also könnte auch aus dem Kinderküchenspielladen meiner Tochter sein.
Es sieht auf jeden Fall nach einer extrem langen Zutatenliste aus.
Ne? Wobei, da habe ich es gerade noch mal reingebissen. Also so diese Zwiebeln und Pickles sehr klein geschnitten. Da würde ich schon so ein bisschen höhere Kochkunst vermuten und jetzt nicht einfach nur lieblos reingeklatscht.
Ja, Smashburger ist also auch so ein Konzept. Fastfood-Burger vielleicht so ein bisschen attraktiver, hochwertiger und auch irgendwie viralfähiger, kann man vielleicht auch sagen, zu machen. Ne? Also das Ganze nochmal irgendwie anders zu besetzen, sieht man ja auch hier an der Aufmachung. Also das ist ja irgendwie wie so ein Fantasie-American Fast Food. Also etwas, was nach Kette aussieht, aber keine ist. Gleichzeitig irgendwie grell und so ein bisschen schreiend, aber auch irgendwie minimalistisch.
Aber jetzt nochmal zurückgefragt, ist ja eigentlich total einfach und schnörkellos. Und ich hätte jetzt auf den ersten Blick auch nicht erkannt, dass das sowas fundamental anderes ist. Erklär mir mal, was jetzt der Hype darum eigentlich soll.
Also das ist in Deutschland so postpandemisch aufkam oder gerade in der Pandemie, das ist vielleicht irgendwie auch kein Zufall, weil es einfach schnell geht und der Burger bleibt auch irgendwie etwas frischer als so ein Gourmet-Burger, wenn man den sich nach Hause liefern lässt. Und dann hat das halt hier so einen Retro-Appeal und es ist einfach sehr gut vermarktbar, weil es halt so von viel viralem Content umstellt ist. Ja, und es gibt halt irgendwie auch noch so eine Purismus-Attraktivität. Also es gab vor 2 Jahren mal so eine amerikanische Satire auf Fine Dining und da gibt es dann den Smashburger so als das Gegenessen, was dann irgendwie eine Frau vor der Ermordung durch den Sternekoch rettet, weil sie eben so einen Burger bestellt, anstatt irgendwie das skandinavische 15-Gänge-Menü. Also das ist irgendwie so ein Punkt, vielleicht ist es aber auch irgendwie natürlich eine Reaktion, also so eine reaktionäre Antwort auf das zunehmende Problembewusstsein, was die desaströsen Implikationen von Fleischkonsum angeht. Also nochmal wieder so ein neuer Anlass, so ein kleines hedonistisches Aufbegehren zu haben. Nochmal wieder so eine kleine Fleischfeier.
Also so ein bisschen, wenn ihr mir sagt, Fleisch ist schlecht, dann kultiviere ich es erst so richtig und mache was Großes draus.
Genau, dann jetzt erst recht und dann aber so ein bisschen in so einem kleineren, leichter vielleicht vermarktbaren, wenn auch vielleicht nicht leichter verdaulichen Maßstab oder so. Also das kommt mir auch so vor, das gehört dann irgendwie auch zum Komplex dazu, dass das irgendwie vielleicht auch Teil des digitalen Überbaus von Smashburgern ist. Also das ist nicht nur zentral in den Großstädten, wo dann hier teilweise vor einigen Läden richtige Schlangen stehen, sondern ja, man kann das vielleicht Karno-Content nennen, eben Fleisch-Content, also Videos, die sich um Fleischzubereitung, Fleisch-Fastfood-Verzehr bei Social Media drehen. Und die scheinen mir vor allem junge Männer zu adressieren und das sieht man bei den Läden auch ganz oft im Publikum. Wenn der Algorithmus von YouTube einen mit bestimmten eher, sage ich mal, männlich kodierten Interessen identifiziert und dazu noch Fleisch offen oder neugierig, dann kommt halt unweigerlich Smashburger-Content auf einen zu.
Kann ich auch dazu sagen, mir ist es ja bisher nicht begegnet. Wahrscheinlich auch aus Gründen, weil das einfach nicht zu so meinem Profil passt.
Genau, und auch irgendwie im deutschsprachigen Raum gibt es da schon irgendwie einen nicht unerheblichen Food-Influencer-Komplex mit teilweise wirklich Hunderttausenden von Followern, von so Burger-Bros gemacht, nenne ich die jetzt mal. Also die werden halt zubereitet, getestet, gerankt, oft auch gegenseitig gehypt. Ja, und auch dafür ist der Smashburger prädestiniert, weil es da halt um Mini-Differenzen geht. Das ist alles gut darstellbar, gut handhabbar, hat halt problemlos auch in jedem Kürzesvideo bei TikTok und bei YouTube Platz.
Was vorhin klang es auch schon an, bei dieser Zelebrierung von Fleischkultur denkt man heutzutage ja sofort auch immer an so ein bisschen eine politische Haltung. Verbindet sich dieser Social-Media-Hype denn auch irgendwie mit politischen Inhalten oder bleibt das so ganz im Foodie-Sektor?
Also es bleibt, glaube ich, schon irgendwie erstmal latent, aber dieser Burger-Bro-Komplex ist vielleicht nicht offen reaktionär oder gar rechts. Aber es ist halt klar, es gibt halt keinen unschuldigen Fleisch-Content. Das kann man dann Kano-Maskulinität vielleicht nennen. Also Petro-Maskulinität ist ein Begriff in der Kulturwissenschaft, Politikwissenschaft, also wo es um Männlichkeit und fossile Energie geht. Und jetzt Fleisch und Männlichkeit, das kennen wir ja auch. Ja, vielleicht kann man schon sagen, das ist irgendwie Smashburger, das ist so eine Fleisch-Sozialisationsagentur, auch gerade für jüngere Menschen oder Männer. Und die wissen dann halt mit 12 teilweise schon, was denn der gute Fettanteil im Burger ist und der Unterschied zwischen einem richtig gesmashten Burger und einem nicht ganz so richtig wie hier und was die besten Burger-Buns sind. Und ja, Smash wird da halt irgendwie als produktive Zerstörung positiv konnotiert. Man könnte jetzt ja auch einfach die Zerstörungsaspekte des Fleischkonsums hervorheben.
Da steckt also schon viel mehr drin als nur ein plattgedrücktes Stück Fleisch im Smashburger. So hat uns das zumindest der Kultur- und Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter aufgedröselt. Vielleicht zum Schluss, wir haben jetzt noch ein paar mehr Bissen genommen, nochmal ein abschließendes Urteil. Wie hat es geschmeckt und auch wie geht's uns nach diesem Essen?
Jetzt ist es salzig und liegt jetzt auch schon, fängt an so ein bisschen schwerer im Magen zu liegen. Aber es ist schon ein ziemlich okayer Burger. Mal gucken, was der Milchshake damit dann noch machen wird.
Ich finde auch, also man darf nicht so viel drüber nachdenken, aber schon ganz lecker. Kann man essen. Ich werde mich, glaube ich, voll fühlen, wenn auch vielleicht nicht gesund wollen. Auf jeden Fall erstmal dann noch weiterhin fröhliches Verdauen, würde ich sagen. Danke dir, Daniel.
Danke gleichfalls.
Der Smashburger. Nicht einfach nur Fastfood, sondern kulinarische Nostalgie und gelebte männliche Fleischeslust. Und das ist eigentlich das richtige Stichwort, denn Smash bedeutet nicht nur kaputt machen. In der Jugendsprache steht Smashen auch für Sex haben. Die vermeintlich natürlichste und einfachste Sache der Welt. Die aber auch ganz schön am Selbstbild kratzen kann. Wenn man nämlich das Gefühl hat, alle anderen haben tollen Sex, wenn einem Filme und Pornografie umgeht, die für einen selbst unerreichbare Ansprüche zeigen. Wie also sollen wir umgehen mit diesem unausgesprochenen Imperativ zum guten Sex? Die Kulturwissenschaftlerin Beate Absalon hat darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Not Giving a Fuck, von lustlosem Sex und sexloser Lust, gesellschaftlichen Zwang überwinden und lebendige Intimität finden. Hallo Beate Absalon.
Hi, hallo.
Not Giving a Fuck heißt ihr Buch und das ist hier nicht als Redewendung gemeint, sondern ganz wörtlich. Mhm. Warum muss man denn keinen guten Sex haben?
Erstmal, weil alles kann, nix muss, eher so ein zeitgenössisches Motto ist. Aber das ernst zu nehmen und wirklich nicht nur aus der Auswahl an verschiedenen Sexualpraktiken machen zu können, was man möchte, sondern auch radikaler zu sagen, möchte ich überhaupt, also wenn man das jetzt wie so eine, ich bin auf dem Markt der Auswahl sexueller Praktiken, kann ich auch den Markt an sich hinterfragen, sagen, ne, ich will an dem gar nicht partizipieren oder an dem so partizipieren, dass es die Norm total bricht, weil ich es irgendwie eben auf eine Weise kaputt oder mangelnd oder lückenhaft mache, aber das ist auch gut so und das Leben ist genauso schön und fein und lustvoll.
Also ja, aber es wird uns ja schon immer so ein bisschen nahegelegt, das gute Leben ist verbunden mit Sex. Mhm. Und also natürlich schon auch mit gutem Sex, aber zumindest mit Sex. Aber dem würden Sie widersprechen.
Ja, also auf eine Weise würde ich sagen, das hat auch was sehr Gewaltsames, das gute Leben in so eine ganz enge Gasse zu führen, weil wie erreichbar ist denn der einwandfreie, flutschige Sex für uns eigentlich? Und es ist zwar die Norm, aber wenn man sich die Norm als was ist eigentlich verbreitet anschaut, dann ist es ja voller Stolpern und sogenannter Unzulänglichkeiten und Unsicherheiten, Nervosität und alles, was eben nicht der Instagrammability von perfektem Sex irgendwie entsprechen würde oder der Fuckability, könnte man auch sagen. Und wenn es so verbreitet ist und das eher zu mehr Frust führt, weil wir uns Sorgen machen, weil wir uns vergleichen, weil wir von einer fiktiven Norm immer ja in Distanz stehen, könnte man das Pferd auch umdrehen und sagen, gerade was von der Norm abfällt, zwingt uns ja auch dazu, kreativ und erfinderisch mit unseren Körpern und unserem Gegenüber sein zu müssen. Und ist das nicht sehr wohl sexy und lustvoll und genussreich und fantasiereich und viel mehr als die Fantasielosigkeit von erfolgreichem Sex?
Sie haben jetzt schon von fiktiver Norm gesprochen. Es wird ja allgemein viel von so einer Übersexualisierung gesprochen, also dass Sex durch Medien, durch Pornografie so präsent ist wie nie. Wie sind Sie da dazu gekommen, sich ausgerechnet mit der Abwesenheit von Sex zu beschäftigen?
Auf eine Weise liegt das ja sehr nahe, dass man sich fragen kann, wie sieht es eigentlich mit den Rückseiten von dem, was die Vorderseiten, die vermeintlichen Normalitäten sind, aus? Und sind die immer nur die von der Regel abweichenden, aber die Regel bestätigenden Abweichungen oder gehören sie nicht vielmehr dezidiert zum Sex dazu? Also ich hatte immer dieses Bild, mein Interesse galt erst der Lustlosigkeit als so etwas, wo ich dachte, ach, das wird viel zu stiefmütterlich behandelt. Sobald man irgendwie googelt, Lustlosigkeit, Flaute im Bett, dann kriegt man 1000 Tipps, wie man wieder Schwung in die Kiste bekommt und nicht auch mal sich der Lustlosigkeit zuzuwenden als ein eigenes, ganz spannendes Phänomen, das nicht nur aus Mangel und Leere besteht, sondern voller Fülle wirklich ist und auch interessant ist und so.
Was steckt denn in der Lustlosigkeit?
Oh, da könnte man überall anfangen. Erstmal die 1000 verschiedenen Gründe, denen man auf die Spur kommen könnte. Woran liegt es denn? Also oft sind die Tipps, die ich erwähnt habe, ja eher so Symptombekämpfung. Wie kriege ich wieder Lust? Anstatt so eine Neugier zu entwickeln, wo die Lustlosigkeit herkommt, ist es, weil, weiß ich nicht, in meiner Beziehung jemand die Deutungshoheit darüber hat, welchen Sex man haben soll und mein Körper fängt an, trotzig zu sein, zu sagen, wenn ich nicht partizipieren kann, dann mache ich eben Protest. Und dann liegt es daran, dass ich mitsprechen möchte, wie ich Sex definiere. Es ist irgendwie, weil ich mit den vorherrschenden Bildern, den gesellschaftlichen von Sex, nicht übereinstimme und die machen mir keinen Bock. Und dann bin nicht ich falsch und ich kaputt, sondern die gesellschaftlichen Ansprüche sind irgendwie kaputt. Oder Thema Impotenz zum Beispiel. Liegt nicht auch eine Potenz darin, die Impotenz auch aushalten zu können, sich mal in Ruhe zu lassen, nicht immer hart und steif und stehend und aktiv sein zu müssen und damit auch kapitalistische Logiken immer wieder auch zu stärken, sondern zu sagen, ne, in der Schlaffheit, in der Schlappheit liegt ja auch eine Fülle an, ah, wie erlebe ich mich jetzt? Und Freundinnen haben jetzt schon so ein Loblied auf den schlaffen Penis nach der Lektüre meines Buches angestimmt und sagen, ah ja, das ist jetzt mein neues Vorbild. Warum muss ich eigentlich auch immer stramm stehen? Nö, ich gönne mir auch mal so einen. Nö, danke, ich mach nicht mit, wenn ich keinen Bock habe. Ja.
Also wenn guter Sex auch davon abhängt, dass man über seine Schwächen reden kann, also wir haben jetzt über Erektionsstörungen gesprochen, macht es das nicht noch viel komplizierter? Also dass ich mit diesem ganzen Druck, den Sie ja auch beschreiben, plötzlich was aussprechen muss, was mir eigentlich total unangenehm ist?
Voll. Also es ist überhaupt nicht einfach und diesen Leidensdruck will ich auch überhaupt nicht absprechen. Aber ich frage mich, was ist einfacher, immer gegen den Strom zu schwimmen und wieder in dieses Idealbild, das so soll es sein, Sex, sich hinarbeiten oder mit den Eigendynamiken von meinem Körper, von unserer Beziehung, von der Situation, in der ich bin, die eben abweicht von einem Ideal und damit zu schwimmen und zu sagen, okay, was erfordert das denn von uns und erfordert das nicht letztendlich von uns, was wir uns von gutem Sex oder erfolgreichem Sex ja auch auf eine Weise wünschen, also sich verletzlich machen können, sich empfindsam machen, sich in seiner Sensibilität und seiner Abhängigkeit vom anderen, aber dadurch, das ist ja die Bedingung dafür, dass ich wirklich in Verbindung gehen kann mit dem anderen und dass darin Intimität wortwörtlich steckt.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, plädieren Sie dafür, unser Bild von dem, was Sex ist, auch zu weiten und ja, weiter zu denken. Aber was ist denn dann Sex für Sie oder für uns?
Das ist eine schöne Frage und eine, an der ich mir auch den Kopf immer zerbreche, was denn Sex ist. Und damit fing das Buch eigentlich auch an, dass ich mich so empört habe, dass alle immer so tun, als wäre das schon so klar. Mhm. Ich würde sagen, radikal, jede Person darf das für sich auch erstmal definieren. Es ist das Bedürfnis, sich anerkannt zu fühlen, Nähe zu erzeugen, sich mal selber zu verlieren und zu vergessen in irgendwas Wildem oder Nähe erzeugenden. Es ist der Wunsch nach Ablenkung, also worum geht es und wie können wir uns das noch schenken? Und in meinem Buch habe ich so ein Beispiel von, für manche ist es eben das Vögeln und für andere, die haben dann plötzlich wegen Erektionsschwierigkeiten oder Vaginismus ganz neue Wege erfunden und dann machen die ganz unerhörte Sachen, wie sich ganz lange baden und gegenseitig mit einem Schwamm abrubbeln oder so. Also da gibt es ja Unmengen an Luxus, den man noch miteinander anstellen kann.
Was wäre denn, zum Schluss gefragt, vielleicht Ihre Wunschvorstellung, wie wir mit dem Thema Sex und der eigenen Lust oder auch Unlust umgehen sollten?
Mein Wunsch wäre, dass wir Sex als einen Möglichkeitsraum sehen, einen Ort der Unordnung und der Beunruhigung und etwas eben, das voller Irritation und Ambivalenzen und Widersprüche sein kann, die man nicht loswerden muss, weil es dann wieder bedeuten würde, ich kontrolliere etwas, ich versuche es mir zuhanden zu machen und sich eher vom Sex mitreißen zu lassen, als etwas, ein Ort der Unordnung, den ich aber bewohnen kann und wo ich lernen kann, darin gut zu sein und mit der Messiness zu sein.
Die festgefahrenen Vorstellungen von Sex in die Tonne treten, also zerstören, dafür plädiert die Kulturwissenschaftlerin Beate Absalon. Ihr Buch mit dem Titel Not Giving a Fuck, von lustlosem Sex und sexloser Lust, ist im Frühjahr im Verlag Krämeyer und Scheriau erschienen. Vielen Dank.
Danke, es war sehr schön.
Die Echtzeit dreht sich heute vor allem um die Freude am Zerstören. Aber wer kaputt macht, der muss am Ende auch wieder aufräumen. Deshalb hat Antje Diekans für uns in Nairobi eine Künstlerin besucht, die erst Glas zerstört, um dann daraus etwas ganz Neues zu schaffen. Kunst eben.
Scherben, ein ganzer Eimer voll. Beatrice Kasungu sorgt dafür, dass es noch mehr werden. Mit einem Hammer zertrümmert sie eine Fensterscheibe zu kleinen und größeren Stücken. Die Begeisterung dabei ist ihr anzumerken. Sie findet die Arbeit einfach interessant, sagt sie.
Glasswork is just interesting.
Die 48-Jährige macht Glasrecycling zu einer Kunst. Aus den Scherben entstehen Mosaike, bunte Tische und verschlungene Objekte, die einfach nur schön anzusehen sind. Eins ihrer neuen Werke ist ein großes, helles Glasstück, aus dem sich die Form eines Elefanten hervorwölbt. Schemenhaft, aber gleichzeitig detailliert mit vielen Rillen entlang des Rüssels. Angefangen hat Beatrice Kasungu mit Schmuck, erzählt sie.
My first form of recycling was making glass beads for jewelry.
Das Atelier der Kenianerin ist in einem Vorort der Hauptstadt Nairobi untergebracht. Um sie herum gibt es noch andere Recycling-Projekte. Aus Jeans werden Teppiche und altes Leder wird zu neuen Taschen. Für Beatrice Kasungu liegt die Faszination eindeutig im Glas. Sie hat über Jahre gelernt, wie mit diesem Stoff früher umgegangen wurde.
Es ist eine sehr alte Methode, mit Glas zu arbeiten. Sehr roh. Wir haben keine Vorlage. Für die meisten Stücke brauchen wir dickeres Material, ca. 15 bis 24 mm dick.
Dick Glas, which is about 15 to 24 mm.
In einem großen Ofen wird das Glas zu neuen Formen geschmolzen. Dafür und auch für das Zertrümmern hat die Künstlerin mehrere Helfer in ihrem Atelier. Gerade arbeitet sie an einer großen Tischplatte. Blätter ranken sich vom Rand in die Mitte. Beatrice Kasungu experimentiert mit unterschiedlichen Grüntönen.
Ich schmelze alle Flaschen, die grün sind. Dann kommt Weißglas dazu, um Schattierungen zu erhalten. So wie ich mir das Design vorstelle.
In Nairobi gibt es seit einigen Jahren erste Container für Glasflaschen. Aber Beatrice Kasungu bekommt ihr Material direkt von Bars und Restaurants. Und zwar mehr als genug.
I cannot stop working.
Ich kann nicht aufhören zu arbeiten. Inzwischen laden Leute hier schon einfach ihre Flaschen ab. Doch es ist gut, viel zu tun zu haben. Gut auch für die Psyche.
It keeps us busy. Mental health.
Ihre Tische, bei denen das Glas mit Metall gemischt wird, kosten umgerechnet ein paar hundert Euro. Wenn sie die Glasstücke dafür bearbeitet, gibt es immer Reste. Die schmeißt sie nicht einfach weg, sagt die Künstlerin. Auch diese Stücke seien wertvoll.
It's precious. You don't throw anything away. You keep it.
Sie behält die kleinen Scherben und macht daraus bunte Mobiles. In der Werkstatt in Nairobi hängen sie überall. Das Sonnenlicht bricht sich in ihnen. Und wenn sie in Bewegung kommen, geben ihre Klänge Beatrice Kasungu die Inspiration für neue Kunst.
Ja, so klingt das, wenn sich aus Scherben ein kleines Orchester zusammenfügt. Eigentlich ganz schön. Was wirklich kaputt, zerstört, unbrauchbar geworden ist, das liegt am Ende eben auch immer im Auge des Betrachters. Und in der Zerstörung steckt eigentlich ganz schön viel Produktivität, wie wir gehört haben. Aber damit das Ganze hier nicht aus dem Ruder läuft, machen wir jetzt Schluss mit der Zerstörungsfreude. Wenn Sie Lust auf mehr Echtzeit haben, in der Deutschlandfunk-App finden Sie noch mehr Folgen über das Herzsymbol oder über Wein und noch viele weitere Folgen. Oder sie schalten auch mal live ein. Uns gibt's immer samstags ab 16.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Da gibt's dann übrigens auch noch unsere Serie dazu über Paare und Geld. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Machen Sie's gut.